NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt Sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel, der Geiselnahme und dem sich daran anschließenden Krieg in Gaza erleben wir, auch hier bei uns, dass sich der öffentliche Diskurs über die Lage im Nahen Osten deutlich verschärft. Nicht nur bei sogenannten Pro-Palästina-Camps oder Demonstrationen oder Angriffen auf Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei öffentlichen Veranstaltungen wie an der Hamburger Universität. Auch Preisverleihungen und Podiumsdiskussionen werden abgesagt, verabredete Zusammenarbeiten gekündigt und wissenschaftliche Kooperationen ausgesetzt. Viele Gespräche und Auseinandersetzungen finden seither nicht mehr statt. Das ist die Diagnose von Miriam Schellbach, Mirjam Zadoff und Lena Gurelik. Deshalb haben sie den Sammelband Trotzdem Sprechen herausgegeben, in dem sehr unterschiedliche Standpunkte, vor allem aus jüdischer und palästinensischer Sicht, zu Wort kommen. Ich habe Lena Gurelik als erstes gefragt, Trotzdem Sprechen, so lautet der Titel, wer spricht nicht mit wem?
Ich würde sagen, dass es sehr wenige Gespräche gibt, in denen man miteinander redet, sondern es reden sehr viele Menschen einfach für sich oder immer mit denjenigen, die derselben Meinung sind. Ich glaube, gar nicht unbedingt, weil sie es selber wollen, sondern weil man so eingeordnet wird. Man wird eingeordnet, als würde man einer Seite zugehören. Also die sind pro-palästinensisch oder die sind pro-israelisch oder die sind jüdisch, die sind muslimisch. Also Podiumsgespräche werden so organisiert, dass eben vermeintlich nur diejenigen miteinander sprechen, die sowieso derselben Meinung sind. Es ist gar nicht so, dass die Menschen nicht miteinander sprechen wollen, also zumindest nicht alle, sondern dass es gar keine Räume gibt, in denen miteinander gesprochen wird.
Ist das dann also primär ein Thema in diesen eher öffentlichen Zusammenhängen, weil Sie gerade auch von den Podiumsdiskussionen sprachen? Also jetzt mal zugespitzt gesagt innerhalb der Kunst, Künstler und intellektuellen Szene? Oder beobachten Sie das auch im Freundes-Bekanntenkreis?
Nee, ich glaube, dass die meisten mir zustimmen würden oder zumindest sehr viele, mit denen ich drüber gesprochen habe, dass es etwas ist, was tatsächlich im öffentlichen und medialen Raum geschieht. Also dass es eben privaten Räumen eher andersherum ist, dass man sich eher sucht, dass man eher aneinander festhält, dass man sich zu signalisieren versucht, hey, auch wenn wir entzweit werden sollen, sprechen wir miteinander? Oder vielleicht geht es gar nicht so sehr ums Miteinander sprechen, sondern auch ums Miteinander sein und miteinander schweigen können. Und vielleicht auch miteinander trauern können. Und in öffentlichen und medialen Räumen gibt es eine Trennung. Und in dieser Trennung werden diejenigen, die wirklich einseitig sprechen, besonders laut gehört, weil es ja nichts anderes gibt, was gehört werden kann.
Und wie deuten Sie das? Also woran liegt das?
Ich glaube, es gibt ganz viele Gründe dafür. Einer ist mit Sicherheit, dass wir insgesamt gerade Gesellschaft so dahin kommen oder dahin abdriften, dass wir dahin kommen, in Pro und Contra zu denken, in Für oder Gegen. Und ich glaube, dann kommt hinzu, dass es einfach ein Krieg ist. Also es geht um einen Krieg im Nahen Osten und beim Krieg gibt es zwei Parteien. Und dann geht die sehr vielleicht simplifizierte Erwartungshaltung damit einher, sich für eine der beiden Kriegsparteien entscheiden zu müssen.
Aber jetzt ist es ja so, also wir haben auf der einen Seite den Nahostkonflikt, also jetzt die Situation 7. Oktober und danach den Krieg im Gaza. Und auf der anderen Seite, also diese Positionen, die jetzt vorgebracht werden, also vor allen Dingen von denjenigen, die jetzt diese Protestcamps zum Beispiel organisieren an den Unis, die beziehen sich ja auf eine Tradition, die schon sehr viel länger da ist und präsent ist. Das ist ja dieses mit den Stichworten Identitätsdenken, antikoloniales Denken. Und diese Diskussion wird jetzt ja durch den Krieg befeuert. Wie sehen Sie das? Also welche Chance gibt es überhaupt aufgrund dieser Vorgeschichte in den intellektuellen Auseinandersetzungen jetzt eine Ebene zu finden, darüber zu diskutieren?
Ich glaube, dass man tatsächlich dahin zurück müsste, wo Sie gerade aufgehört haben, nämlich zu diskutieren, weil ich nicht das Gefühl habe, es wird diskutiert. Ich habe das Gefühl, es gibt sehr laute Vorhaltungen oder Meinungsäußerungen. Diskutieren bedeutet ja, dass ich auf das, was jemand anders sagt, eingehe. Diskutieren bedeutet die Möglichkeit der Ambivalenz. Diskutieren bedeutet ein Ja, Aber oder Nein, Vielleicht. Wenn einfach nur etwas in den Raum geschrien wird als Tatsache, dann ist es keine Diskussion, also zumindest keine fruchtbare und keine konstruktive. Und das ist etwas, was ich sehr wenig wahrnehme. Also ich sehe sehr wenig Diskussion.
In einigen Texten wird die Sorge formuliert, dass der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober dazu führen könnte oder bereits dazu geführt habe, dass rechte Parteien und Populisten davon profitieren, also hier in Deutschland. Und Sie selbst haben in Ihrem Aufsatz geschrieben, Antisemitismus als Währung, mit der sich von Rassismus freikaufen lässt. Da würde ich Sie bitten, dass Sie mir das mal erklären. Wie meinen Sie das?
Ich meine damit, dass nach dem 7. Oktober vollkommen zu Recht darüber diskutiert wurde, dass die Gefahr von Antisemitismus steigt. Das ist ja auch die Zahlen antisemitischer Gewaltakte oder Übergriffe oder Anfeindungen sind ja auch drastisch gestiegen. Das heißt, das ist etwas, worüber man sprechen muss. Die Antwort darauf seitens der Politik ist aber oft, den Antisemitismus eben ganz klar auf eine bestimmte Gruppe, nämlich eine, die nicht näher definiert wird, sondern diffus als muslimisch konnotiert wird, geschoben und im Sinne von alle MuslimInnen sind antisemitisch. Deswegen ist es besser, wir sind sie los. Also das ist jetzt sehr vereinfacht und möglicherweise auch polemisch zusammengefasst, aber es wird sozusagen die rassistische Annahme, MuslimInnen seien per se antisemitisch und auch antisemitischer als die Deutschen, wird sozusagen verwendet, um zu sagen, wir kämpfen gegen den Antisemitismus, was gar nicht getan wird. Es wird nur beteuert, dass man gegen ihn kämpft, indem man rassistische Aussagen produziert. Und ich glaube, das ist das, worauf mehrere Texte in diesem Buch hinweisen. Werden WählerInnen oder sollen WählerInnen abgefischt werden, an denen die Rechten Interesse haben? Ja, also wenn man irgendwie sagt, MuslimInnen sind böse, wofür auch immer, da sammelt man Wählerstimmen. Und das ist etwas, was mit diesen Beteuerungen, die auf rassistischen Vorstellungen basieren, getan wird.
Wie ist das, inwiefern beeinflussen die deutschen Medien, die deutsche Öffentlichkeit jetzt einerseits die innerjüdische Debatte, aber eben auch die Debatte innerhalb der intellektuellen Künstlerwelt, wo es jetzt eben ja keine Debatte oder eine sehr ausgedünnte Debatte nur gibt? Gibt es so eine Sorge oder wie groß ist die, falls es sie geben sollte, politisch instrumentalisiert zu werden?
Ach, natürlich gibt es diese Sorge. Deswegen haben wir auch gehadert, ob wir dieses Buch herausgeben sollen und in welcher Form. Und ich glaube, die Sorge hat gerade jede und jeder, der zu diesem Thema interviewt wird. Also ich kenne sehr viele Menschen mit sehr unterschiedlichen biografischen Hintergründen, die einfach Interviews verweigern oder sich lange überlegen, sollen sie an einem Podium teilnehmen oder nicht, weil eben die Frage ist, sitze ich dann nur da, damit ein jüdischer Mensch oder ein palästinensischer Mensch auch was gesagt hat, werde ich gerade tokenisiert? Das ist auch eine Frage, die uns gestellt wurde, als wir Menschen angefragt haben, ob sie bei trotzdem mitschreiben wollen. Natürlich hat man Angst, für etwas benutzt zu werden, nämlich für eine Vorstellung davon, wie eine bestimmte Gruppe von Menschen denkt.
Vor dem Hintergrund ist ja besonders interessant, finde ich, dass jetzt Josef Schuster vom Zentralrat der deutschen Juden eben gegenüber Meron Mendel sein Unverständnis ausgedrückt hat, ja, mit dieser Medaille, mit der Auszeichnung der Buber-Rosenzweig-Medaille. Und wo ja genau diese Figur bedient wird, dass er eine Minderheitenpositionierung vertrete und aber damit sozusagen den Eindruck erwecke, er spreche für die deutschen Jüdinnen und Juden und dadurch so eine Schieflage entsteht. Kann man daran sehen, wie sehr sozusagen dieser Druck, von dem Sie gesprochen haben, dieser positioniere dich, sind das ja die Entwicklungen, die sich daraus zwangsläufig ergeben?
Ja, ich glaube, das sind traurigerweise die Entwicklungen, die sich daraus zwangsläufig ergeben. Und ich glaube, dass zum Glück das jüdische Leben in Deutschland, und das war ja nicht immer so, so divers ist, dass es eben Meron Mendel und Josef Schuster gibt und dazwischen ganz viele andere Schattierungen. Und dass eben es eine Möglichkeit geben müsste, oder ich wünsche mir eine Möglichkeit, diese Vielstimmigkeit zu hören. Ich finde, all diese Stimmen ergeben ein jüdisches, sofern man das so benennen kann, Denken. Und weder der eine, weder Meron Mendel noch Josef Schuster oder der Zentralrat, den er vertritt, steht für eine Mehrheit der jüdischen Menschen, weil das jüdische Leben in Deutschland so divers ist. Auch wenn ich alles andere als mit allen übereinstimme, wünsche ich mir trotzdem, sie alle zu hören.
Ja, und dadurch eben sozusagen diese Situation auch zu verändern. Also dann kann ja eben so ein Vorwurf überhaupt gar nicht mehr geäußert werden.
Ja, und dann kann es vielleicht einfach dieses Denken in Seiten nicht mehr geben. Also indem man eben sieht, dass es nicht eine Seite gibt. Es gibt auch nicht eine jüdische Meinung und es gibt nicht eine israelische Meinung und es gibt nicht eine palästinensische Meinung, sondern es sind sehr unterschiedliche Stimmen. Was gerade in der Öffentlichkeit zumindest passiert, ist dieses Einordnen in Lager, die wir vermeintlich auch identifizieren können, also von denen wir auch meinen zu wissen, wie sie genau aussehen, wie das pro-palästinensische Lager aussieht oder das pro-israelische. Was dazu führt, dass interessanterweise all diese Menschen immer dasselbe Gefühl haben, nämlich sich permanent von etwas distanzieren zu müssen, und zwar von dieser Lagerbildung. Ja, also so wie jüdische Menschen, die dann das Gefühl haben, sagen zu müssen, ich leide sehr an dem 7.10., aber ich bin trotzdem gegen Netanyahus Politik. Und palästinensische Menschen oder Menschen, die als muslimisch gelesen werden, die irgendwie sagen, ich halte das nicht aus, was in Gaza geschieht, und ich bin trotzdem gegen die Hamas. Ich glaube, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, kann man an diesem inneren Gefühl, mit dem viele kämpfen, sich permanent gar eben nicht bekennen, sondern distanzieren zu müssen, das Gegenteil tun zu müssen, kann man das ganz gut ablesen.
Das war ein Gespräch mit Lena Gorelik, die den Sammelband Trotzdem sprechen mit herausgegeben hat. In ihm schildern jüdische und palästinensische Autorinnen und Autoren, was sich für sie in Deutschland seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Krieg in Gaza verändert hat. Sie berichten von antisemitischen und rassistischen Anfeindungen, von Einsamkeit und ihrem Willen, den Dialog, die öffentlichen Gespräche wieder möglich zu machen. Das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen. Und für diejenigen, die an dem Thema interessiert sind, sie können bereits heute Abend auf Kampnagel im Rahmen des Internationalen Sommerfestivals Lena Gorelik und drei der Autorinnen und Autoren im Gespräch über das Buch hören. Die Veranstaltung heißt Valar Krise und beginnt um 18.30 Uhr auf Kampnagel in Hamburg. Befragt nach einem Musikstück, das sie gern hören möchte, hat sich Lena Gorelik Le Chat Noir gewünscht vom David Orlowski Trio. Thank you. Sie hörten Le Chat Noir vom David Orlowski Trio. Das Trio mit dem Klarinettisten David Orlowski spielte zu Anfang, direkt nach seiner Gründung, vor allem Klezmer-Musik. Das veränderte sich dann in den folgenden Jahren und dann bestand das Repertoire vor allem aus Eigenkompositionen, in denen sich die verschiedensten Musikstile mischten. Klezmer, arabische Musik und klassische Kammermusik. 2019 hat sich das Trio aufgelöst, jetzt spielen die Musiker in anderen Konstellationen. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat die Bundesregierung aufgefordert, Israel im Falle einer weiteren Eskalation des Nahostkonflikts militärisch zu unterstützen. Die historische Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels sei zwar nicht rechtlich bindend, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, aber aus seiner Sicht bedeutet dies, dass Deutschland im Falle eines Angriffs in der Größenordnung, wie er aktuell drohe, auch militärisch an der Seite des jüdischen Staates stehe. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums erklärte, eine Bundeswehrbeteiligung stehe im Moment nicht zur Debatte. Die angespannte Lage im Nahen Osten hat auch Auswirkungen auf die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Wie die Festspielleitung mitteilte, fällt das für Sonntag geplante Sonderkonzert des israelischen Galilei Chamber Orchestra aus, weil das Orchester seine Gastspiele in Europa abgesagt hat. Das Orchester, in dem junge israelische Musiker sowohl arabischer als auch jüdischer Herkunft zusammen musizieren, war 2012 in Nazareth gegründet worden, der Partnerstadt von Neubrandenburg. Mit dem Konzert sollte nach Angaben der Initiatoren ein Zeichen gesetzt und die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Gazakrieges genährt werden. Israelische Sportler haben nach Angaben des Olympiakomitees Drohungen während der Olympischen Spiele erhalten. Die Präsidentin des israelischen Nationalen Olympischen Komitees, Yael Arad, sagte der Nachrichtenagentur AP, einige Drohungen seien darauf gerichtet gewesen, psychologischen Terror zu verursachen. Weitere Details nannte sie nicht. Pariser Staatsanwälte würden in diesen Fällen ermitteln. Auch der 24-jährige Windsurfer Tom Rovenny, der am Wochenende eine Goldmedaille gewann, ist den Angaben zufolge bedroht worden. Der Göttinger Literaturherbst bietet einen Nahostschwerpunkt an. Dabei soll über jüdisch-muslimische Versöhnung diskutiert werden, so die Veranstalter. Teil dieses Schwerpunkts wird eine Doppellesung von Sarah Klatt und Joanna Osman sein, in der es um den Nahostkonflikt und mögliche Friedensperspektiven gehen soll. Der Göttinger Literaturherbst findet vom 18. bis zum 27. Oktober statt und bietet mehr als 80 Veranstaltungen und Lesungen in 33 Spielstätten an. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Uri Temal aus Haifa.
Am nächsten Dienstag ist Tisha B'Av, der 9. Tag des Monats Av im hebräischen Kalender. Es ist der Gedenktag der Zerstörung der beiden Tempel in Jerusalem, zum ersten Mal durch die Babylonier im 6. Jahrhundert vor der modernen Zeitrechnung und zum zweiten Mal durch die Römer im Jahre 70. Es ist ein Trauertag, an dem wir fasten und dieser historischen Ereignisse mit tiefer Wehmut gedenken. Besonders wichtig ist, dass wir die Gründe für diese katastrophale Vernichtung verstehen, die für uns 2000 Jahre Exil bedeuteten und unter deren Konsequenzen wir bis heute leiden. Unsere Weisen lehren uns, dass blinder Hass, Fundamentalismus und Unbarmherzigkeit diese Zerstörung zur Folge hatten. Der Schabbat vor Tisha B'Av wird Schabbat Chazon genannt, nach den ersten Worten der Haftara an diesem Schabbat. Die Haftara ist der Abschnitt, den wir aus einem anderen Buch der Bibel als zweite Lesung nach dem Tora-Abschnitt lesen. Diese Haftara am heutigen Schabbat ist das erste Kapitel vom Buch Jesaja und beginnt mit den hebräischen Worten Chazon Jeschaiahu ben Amoz, die Offenbarung des Jesaja-Sohn von Amoz. Deshalb also Schabbat Chazon. Sie ist eine Anklage an das Volk, das sich nicht an die Gesetze und Werte der Tora hält und sich nicht nach dem Willen Gottes richtet. Jesaja wirft ihnen Untreue und Abtrünnigkeit vor. Wütend mahnt er, dass Gott weder Opfer noch Rituale braucht, sondern eine Gesellschaft, die Gerechtigkeit sucht und Nächstenliebe ausübt. Es ist eine enorm wichtige Debatte bis zum heutigen Tage. wie sieht der richtige Gottesdienst aus? Oder anders gesagt, wie dienen wir Gott so, wie er es will? Verstehen wir den Willen Gottes überhaupt? Und wenn wir es nicht richtig machen, werden wir durch Vernichtung bestraft? Rituale sind wichtig. Sie leiten uns, erinnern uns an unsere Religion und an unsere Beziehung zu Gott. Sie sind aber nicht der Kern. Sie sind nur die physische Manifestation unseres Willens, Gott zu dienen. Jesaja ist nicht gegen Rituale an sich, sondern nur gegen Heuchelei und Scheinheiligkeit. Oft machen wir den Fehler zu glauben, dass wir bessere Menschen werden und Gott am besten dienen, wenn wir uns nur genau an alle Rituale halten. Falsch. Wir sehen es an vielen Beispielen und in allen Religionen. Fundamentalismus schafft keine bessere Welt und kann daher nicht im Sinne Gottes sein. Viele unserer Konflikte haben ihren Ursprung, direkt oder indirekt, in den Religionen. Im Namen Gottes sprengen sich islamistische religiöse Fanatiker in die Luft und reißen viele unschuldige Menschen mit sich in den Tod. Im Namen Gottes beeinflussen extreme religiöse Juden die Gesetze des Staates Israel, die enorme menschliche und politische Folgen haben. Im Namen Gottes gibt es christliche Extremisten, die Rassenhass predigen und ihre Gläubigen zu Gewalttaten anstiften. Jesaja ermahnt uns, nicht nur tolerant zu sein, sondern aktiv gegen religiösen Hass, Fanatismus, Unnachgiebigkeit und Sturheit zu kämpfen, die sich hinter religiösen Ritualen verstecken. Wenn wir am heutigen Schabbat die Worte Jesajas lesen, sollten wir versuchen, uns zu besinnen, was Gott wirklich von uns will und wie wir ihm dienen sollen. Lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, befriedigt dem Gewaltgeschehen, sprechet Recht der Weise, führt den Streit der Witwe, ermahnt er uns. Unsere innere Kraft kommt von dem Bewusstsein, dass wir im Sinne Gottes handeln, wenn wir Gutes tun, wie Jesaja sagt. Und gut ist, was uns zu besseren Menschen macht, indem wir Besseres für Menschen tun. Wenn die Tora vorschreibt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt sie das nicht, weil unser Mitmensch pingelig mit Ritualen ist, sondern weil er ein Mensch ist wie du und ich. Unser Lehrer Hillel verwandelte dieses Prinzip in die sogenannte goldene Regel. Tue anderen nicht das an, was dir selbst verhasst ist. Dieses Prinzip gibt es in allen Religionen. Wenn wir das endlich verstehen und praktizieren, haben wir eine bessere Welt. Und auch die Antwort auf die Frage, wie wir Gott am besten dienen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Uri Temal aus Haifa. Zum Schluss hören Sie das Adon Olam. Übersetzt lautet der Text, der Herr der Welt hat regiert, ehe ein Gebild erschaffen war. Es singen Kantor Moshe Schulhof und Kantor Josef Malovani, begleitet von mehreren Chören.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.